Liebe Gemeinde, ich freue mich, heute wieder das Wort verkündigen zu dürfen. Bewegt uns eigentlich das Wort Gottes? Bewegen uns Predigten? Nehmen wir konkret etwas mit in die folgende Arbeitswoche? Oder sitzen wir die Zeit mehr oder weniger nur ab? Und ändert sich was in unserem Leben? Oder leben wir nur mit dem Gottesdienst, die deutsche Kultur, und wir warten auf das Kaffeetrinken und auf das Erzählen danach, und das steht im Vordergrund? Hören wir so intensiv zu und bewegen wir das Gehörte und setzen es dann um, dass wir in einer Umwelt mit anderen Werten ja dastehen, als Christen gesehen werden, Influencer sind, Einflussnehmer. Influencer prägen und ändern ihr Umfeld. Entschuldigung, ich drehe mich gerade immer wieder um zu sehen, ob der Beamer geht, aber vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Ich wurde in den vergangenen Wochen durch zwei Predigten immer wieder auf den Namen einer Person in der Bibel persönlich angesprochen. Zuerst erwähnte Friedbert in seiner Predigt zum Gebet Daniel. Und vor circa 2-3 Wochen hat Sigi gepredigt und hat Daniel nochmal erwähnt unter dem Thema Identität, weil sein Name ja geändert wurde. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, dieser Daniel. Und so habe ich begonnen, mich mit Daniel zu beschäftigen, einem Influencer, einem Einflussnehmer, der seine Umwelt markant prägte. Und wie ihr euch denken könnt, ist daraus die Grundlage für die heutige Predigt, vermutlich für 2 oder 3 weitere Predigten entstanden. Also erstmal heute Teil 1. Wir hören den Predigttext aus dem ersten Kapitel des Buches Daniel. Im 3. Regierungsjahr Joachims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen, ebenso einen Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Dann befahl er seinem obersten Hofbeamten Aspenas: Wähle einige junge Israeliten aus dem judäischen Könighaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache lernen und in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Könnt ihr mal weiter schalten bis zum Vers 5, bitte? Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach 3-jähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Unter den Judäern, die ihr ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Beltschazar, Hanania Schadrach, Mischael Meschach und Asaja Abednego. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aschpenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Gott sorgte dafür, dass Aschpenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund ausseht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hatte. Versuch es doch 10 Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach 10 Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von dem königlichen Speisen bekamen. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse, von der Tafel des Königs brauchten sie nichts zu nehmen. Gott schenkte den 4 jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babylons vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Nach Ablauf der 3 Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König und dieser sprach mit ihnen. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel, Hanania, Mischael und Asaja alle anderen in den Schatten stellten. So wurden sie in den königlichen Dienst aufgenommen. Immer, wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese 4 Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Und Daniel diente am Königshof bis zum 1. Regierungsjahr von König Kyros. Eine lange Geschichte, nur das 1. Kapitel, aber sehr spannend. Alles spielt in der Zeit von etwa 600, 605 vor Christus. Also das ist der Zeitrahmen, in dem diese Geschichte sich abgespielt hat. Der damalige Weltherrscher, der König Nebukadnezar von Babylon, eroberte Juda und Jerusalem und er plünderte den berühmten Tempelschatz. Darüber hinaus verschleppte er viele Juden nach Babylon. Heute würde man sagen, er siedelte sie um, Zwangsumsiedelung. So wie in Russland vielleicht im vergangenen Jahrhundert geschehen oder in anderen totalitären Staaten immer wieder. Darunter waren aber auch eine Anzahl Jugendlicher und man muss sagen besser Teenager aus der Oberschicht des jüdischen Volkes. Um Rebellion in seinem großen Reich zu verhindern, wollte Nebukadnezar die Elite der unterworfenen Völker in seinen babylonischen Staatsdienst aufnehmen. Ein ganz schlauer Schachzug. Und einer von diesen war nun Daniel. der sich durch seine große Treue zu Gott und eine entschiedene und kompromisslose Nachfolge auszeichnete. Er ließ sich davon durch nichts und niemanden abbringen. Die Entschlossenheit im Leben von Daniel und auch seiner Freunde war Ausdruck einer lebendigen Beziehung zu Gott. Wir genießen heute in unserem Land und in der westlichen Welt Freiheit und dürfen als Christen unseren Glauben ausleben. Und doch gibt es manche Parallelen. Man versuchte damals, die jüdischen Jungs dem Mainstream anzupassen und wollte sie auf Linie bringen. Sie aber gehorchten Gott mehr als den Menschen. Nun schauen wir etwas intensiver in den Text. Wo sind denn die heutigen Weltherrscher? Gibt's die noch? Wir leben doch als deutschsprachige Namibia oder Deutsche sicher in unseren Ländern. Da gibt es doch keine Ambitionen, die Welt zu beherrschen. Und doch sehe ich dieses Phänomen einer Weltherrschaft langsam und unbemerkt in unser Leben einschleichen. Vier Beispiele aus unserer Zeit. Die WHO hat während der Corona-Pandemie die Welt beherrscht. Die Welt wurde gleichgeschaltet. Alle Regierungen mussten sich den Anweisungen der WHO fügen. Sonst gab es kein Geld, keine Unterstützung mehr für die Länder. Kirchen wurden geschlossen, keine Gottesdienste, keine Hauskreise in Gemeinschaft mehr. Man durfte seine kranken und sterbenden Familienglieder nicht mehr besuchen. Isolation war angesagt. Und wir leiden unter den Folgen bis heute. Ein anderes Beispiel. Die Weltbank bzw. die Weltfinanzorganisationen wollen und werden vermutlich das Bargeld abschaffen. Alles mit guten Begründungen. Man versucht, dem Schwarzgeld auf die Spur zu kommen, Korruption einzudämmen, die Kosten für Geldverkehr zu senken. Wir sind auf dem besten Weg zu einem weltweit kontrollierten Finanzsystem. Mit Karte zahlen, EFT machen, überweisen, das ist ganz einfach. Aber wir hinterlassen Spuren. Und die Konsequenzen für uns Christen? Jede Überweisung, jede Zahlung an unsere Gemeinde oder die Kirche ist im Weltfinanzwesen oder vom Staat nachvollziehbar. Heute scheinbar noch kein Problem. Aber wenn Kirchen geschlossen werden, wenn Glaube verboten wird, Gottesdienste verboten werden und wir trotzdem als Gemeinde zusammen sein wollen und die Gemeinde unterstützen wollen? Ein anderes Beispiel, die Änderungen in unserer Sprache. Ich sollte euch doch offiziell so ansprechen. Liebe Christen, liebe Christinnen, mit Sternchen oder Doppelpunkt, wir merken das schon gar nicht mehr, wie Staat, Schule, Radio, Fernsehen und Zeitungen uns, aber vor allem die neue Generation, umerziehen. Auch da wird von einer zentralen Stelle irgendwie gesteuert. Und der Glaube an den Schöpfergott, der Glaube an christliche Werte von Ehe und Familie gelten zurzeit als überholt, antiquiert. Und stattdessen werden andere moderne Lebensmodelle gefeiert und vom Kindergarten an gefördert. Ein Beispiel aus Deutschland: Das deutsche Jugendschutzgesetz will unsere Kinder beschützen und verbietet bis 16 Jahre Alkohol und Rauchen. Aber das neue Selbstbestimmungsgesetz erlaubt 14-Jährigen, die gibt ihnen die Möglichkeit, einmal im Jahr ihr Geschlecht zu ändern. Das ist offiziell. Von denen es im Übrigen mittlerweile fast 100 geben soll. Und denken wir nicht, dass Namibia davon verschont bleibt. Die UNO oder EU werden nur weitere Entwicklungshilfegelder geben, wenn Namibia den Weltregeln folgt. Alles wird über das Geld gesteuert. Weltherrschaft. So ähnlich war das bei Nebukadnezar. Er steuerte die Welt. Nun, ja, wir leben in einer Zeit, von der man vermutlich später sagen wird, warum man nicht dagegen aufgestanden ist. Nun schauen wir uns mal die vier jungen Männer an. Die von Nebukadnezar verschleppten Jugendlichen, sie waren Teenager, gerade mal 12 bis 14 Jahre alt. Also unser Daniel hier ist schon wesentlich älter. Viel jünger, das sind noch fast Kinder gewesen, die wurden verschleppt und an den Königshof gebracht. Also dieses Alter unserer Beula, unserer Konfirmanden. Sie wurden aus ihren Familien und ihrer Heimat herausgerissen. Und dieser Einschnitt in dem Leben dieser Jugendlichen verursachte sicherlich eine riesige Erschütterung. Krieg an sich ist ja schon etwas Schreckliches, aber dann noch als Jugendlicher die Familie zu verlassen, die Heimat, das Liebgewonnene und allein in einer fremden Kultur aufwachsen zu müssen, das ist eine riesige Herausforderung. Durch die Umbenennung ihrer Namen wird in wenigen Worten deutlich, welchen gravierenden Einfluss die Babylonier nehmen wollten. Sie wollten die jüdische und die persönliche Identität dieser jungen Männer auslöschen. Ich lese nochmal die Verse 6 und 7. Unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Mischael und Ascharia. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belt-Schazar, Hanania Schadrach, Mischael Meschach und Asaja Abednego. Man kann da ganz schnell drüber weglesen. Der Königshof wollte scheinbar nur aus sprachlichen Gründen etwas vereinfachen, um den Teenagern die Integration zu erleichtern. Aber nein, das wäre zu einfach gedacht. Denn hier sollten junge Leute systematisch umerzogen und nach babylonischer Weise geprägt werden. Ihre Identität sollte verändert werden. Während die ursprünglichen jüdischen Namen die Silben El oder Ja, das ist eine Kurzfassung von Elohim oder Jahwe, beinhalten und damit Gott die Ehre geben, weisen die babylonischen Namen auf heidnische Gottheiten wie Bel, Marduk, Venus oder Nego hin. So wurde zum Beispiel aus Asaja, das heißt, Jahwe hat geholfen, Gott hat geholfen, Abednego, der Knecht des Nego. Was heißt das? Der Glaube der Jugendlichen sollte ausgelöscht werden. Ihnen wurde damit befohlen, ihren Gott zu vergessen und stattdessen babylonischen Göttern zu dienen. Im Zentrum der babylonischen Weltmacht Babylons befanden sich die vier Teenager nun auf einer Eliteschule und in einer dreijährigen Ausbildung zum Staatsdienst. Sie wurden vorbereitet auf Ministerposten, auf Schlüsselstellen in der Macht. Was für tolle Aussichten. Ihre Zukunft im neuen Land war gesichert. Eine hochrangige Karriere stand ihnen bevor. Doch da gab es ein großes Problem. Mit dem Essen und Trinken von dem König, das Daniel und seine Freunde ablehnten. Es war nicht nur die jüdische Kultur oder die Erziehung und die Speisegebote, die sie dazu bewegten. Vielmehr war es der Götzendienst, denn bevor die Speisen serviert wurden, wurden sie den babylonischen Göttern geweiht. Und hier gab es für Daniel und seine Freunde keine Kompromisse, überhaupt keine Kompromisse. Sie waren fest entschlossen und wollten unter allen Umständen einer Verunreinigung aus dem Weg gehen. Gott war ihnen das Wichtigste. Selbst wenn sie den Königshof dafür hätten verlassen müssen und wegen Ungehorsam im Gefängnis gelandet wären. Dies waren starke Herausforderungen und Versuchungen für diese jungen Männer. Aber sie blieben Gott treu. Was würden wir ihnen heute raten? Jungs, das ist doch nicht so schlimm. Nutzt die Chance eures Lebens. Kommt, nutzt sie aus und den Glauben, den kann man ja zurückhaltend leben, verdeckt leben. Und später einmal in euren Positionen habt ihr umso mehr Gelegenheit, Einfluss zu nehmen. Glaube ist doch letztendlich Privatsache und es ist wichtig, sich den religiösen und kulturellen Gepflogenheiten des Landes anzupassen. So kann man leicht reden. Aber kann so eine Alternative aussehen? Leider sind heute viele Christen weichgespült und wechseln wie ein Chamäleon, je nach Bedarf ihre Farbe, und verschweigen ihren Glauben. Sie verleugnen Jesus, weil sie sich nichts verderben wollen und weil sie Nachteile fürchten. Aber bringt uns das wirklich weiter, indem wir mit der Masse mitschwimmen? Ich möchte ein Beispiel vorlesen eines Zeugnisses von einem jungen Mann, der im Zweiten Weltkrieg ein Erlebnis aufgeschrieben hat. Es kommt aus dem Buch Tödliche Schatten, tröstendes Licht und ist die Geschichte oder der Geschichte von Pater Gereron Goldmann, ein Franziskaner in Uniform. Es ging um den Fahneneid. Am Abend zuvor erfuhren wir, und das ist er und zwei, drei seiner Freunde, die alle damals im Priesterseminar gewesen waren und jetzt aber eingezogen waren. Also wir erfuhren am Abend davor, dass die Vereidigung ohne Erwähnung des Namens Gottes vor sich gehen sollte. Eine solche Zeremonie konnten wir auf keinen Fall als Eid ansehen. Am nächsten Morgen standen also zwei Abteilungen in Reih und Glied. Wir Seminaristen waren am rechten Flügel, alle in der ersten Reihe. Der Oberst sprach ein paar Worte über die Bedeutung eines Eides. Nach dem Kommando "Stillgestanden!" sprach ein Offizier die Eidesformel vor. Sie lautete: "Ich schwöre bei der Ehre des deutschen Blutes." Und dabei mussten alle den rechten Arm heben. Wir Seminaristen rührten uns nicht. Das fiel natürlich auf. Wir wurden kurz darauf zum Rapport befohlen. Wir erklärten, dass es ohne Gott für uns keinen Eid gebe. Natürlich wussten wir, dass es nun Schwierigkeiten geben würde. Aber wir hatten uns abgesprochen, in grundsätzlichen Fragen keinen Zentimeter nachzugeben. Der Oberst schwieg eine Weile, dann wollte er wissen, aus welchem Beruf wir kämen. Nachdem wir ihm geantwortet hatten, fragte er erstaunt: Wie kommen Sie denn zur SS? Damit schien alles erledigt zu sein. Doch am nächsten Morgen wurden wir dann zum Kommandeur befohlen. Dort hörten wir, dass wir frei seien, in der SS-Einheit zu bleiben oder uns wieder zur Wehrmacht zurückversetzen zu lassen. Und ich fragte sofort, was nun mit dem Eid sei. Seine Antwort: Das ist kein Problem. Ich werde Sie mit den für Sie gültigen Worten vereidigen lassen. In kurzer Zeit wurde von einer gar nicht weit entfernten Einheit der Wehrmacht ein Offizier geholt. Wir wurden vereidigt mit den Worten: So wahr mir Gott helfe. Anschließend gab der Oberst selbst die Versicherung, dass wir auch als Mitglieder der SS-Polizeidivision immer ungehindert unsere religiösen Pflichten erfüllen dürften. Von dem Wandel der Dinge noch ganz verwirrt fragte ich, warum man uns der SS-Division behalten wolle und uns plötzlich religiöse Freiheit verspreche, obwohl wir doch gerade wegen unserer religiösen Überzeugung bei der Wehrmacht so viele Schwierigkeiten gehabt hätten und so oft lächerlich gemacht worden seien. Die Antwort überraschte uns aufs Neue. Sie sind begabte und gebildete Männer. Die Ablehnung eines für sie ungültigen Eides zeigt uns, dass sie Charakter haben. Solche Männer brauchen wir in der SS. Männer, die Intelligenz und Mut besitzen und zu ihrem einmal gegebenen Wort stehen. Dieser Krieg wird schwierig werden. Eine Eliteeinheit wie diese SS-Division wird den Sieg schaffen, wenn Männer wie Sie in ihr dienen. Wir waren nach solchen Worten sprachlos und blieben in der SS. Ja, das Buch ist sehr interessant weiterzulesen. Immer wieder konnte sich Gerold Goldmann darauf berufen, dass ihm Religionsfreiheit zugesagt wurde, und so konnte er durch den Krieg durchkommen. Ein Beispiel. Und wir? Jesus sagt: Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Dies ist eine Aussage, die uns wachrütteln muss. Klare Position zu beziehen und unser Leben als Christ nicht zu verstecken. Auch wir stehen vor der Herausforderung, unseren Glauben zu leben, unseren Überzeugungen treu zu bleiben und keine faulen Kompromisse einzugehen. Das allein würde schon reichen, aber Gott will mehr. Gott will, dass wir Einfluss nehmen auf unsere Umwelt, unsere Orte, unsere Mitmenschen. Er ist ein Gott, der liebt und rettet. Das hat Daniel erfahren und er hat es weitergegeben. Das erfahren auch wir heute. Geben wir es weiter, nehmen wir Einfluss, sind wir Influencer? Was nehmen wir aus dieser Predigt in diese Woche und für unser Leben mit? Ich möchte wach, aufmerksam, aus einer gesunden Distanz das Zeitgeschehen beobachten und bewerten. Ich möchte meine Erziehung durch Eltern oder durch die Gemeinde, durch den biblischen Unterricht treu bleiben. Ich möchte entschieden und kompromisslos für Gott leben. Ich möchte Gottesfurcht statt Menschenfurcht leben. Ich möchte Influencer sein. Amen.